Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Dazu begrüßt Sie Michael Langer. Und das bieten wir Ihnen heute. Einen kritischen Überblick über ausgewählte Ursendungen im Juli, die Fortsetzung unserer Sendereihe mit Hörspieldramaturginnen und Dramaturgen, Impressionen aus einer begehbaren Klangskulptur sowie das Porträt der Hörspielmacherin und Klangkünstlerin Antje Vohwinkel. Doch zunächst geht es noch um das Hörspiel des Monats. Ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste wurde eine Koproduktion des Österreichischen mit dem Bayerischen Rundfunk Geh dicht dichtig, ein Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl von Ruth Johanna Benrath.
Was brauchen wir dazu?
Das richtige Bewusstsein.
Den richtigen Stift.
Die richtigen Drogen.
Die richtigen Socken.
Die richtige Sonne.
Das richtige Pferd.
Die richtigen Nerven.
Die richtige Schokolade.
Wir brauchen Unordnung. Ein Wimmelbild.
Unordnung gibt es schon genug.
Dieses prämierte sprachspielerische Hörspiel Geh dicht dichtig ist nicht nur, aber vor allem auch eine Hommage an die 2009 im Alter von 76 Jahren verstorbene Wiener Dichterin Elfriede Gerstl. Dazu die Autorin Ruth Johanna Benrath.
Ja, also an Elfriede Gerstl bewundere ich und mag ich ihren Witz, ihre Komik, ihre Kürze, also ihre fast bonmothafte Leichtigkeit, die aber auch, wenn man jetzt genauer hinhorcht, eine schwere, tiefe Grundierung hat. Und das trifft sich jetzt stilistisch nicht immer eigentlich mit meinem Schreiben, aber mit die Haltung hat mir gefallen und hat mich selber so nach oben fliegen lassen. Also wie ein Flummi hat sie mich einfach in der Begegnung inspiriert.
Wer oder was bist du eigentlich?
Wer oder was bist du eigentlich?
Wer oder was bist du eigentlich?
Ich?
Also, ich habe mir einfach vorgestellt, ich begegne Elfriede Gerstl nicht als Mensch, sondern als Text und spiele mit ihr Ping-Pong. Ich musste mich am Anfang erstmal bei ihr bewerben, in Anführungsstrichen. Also erstmal eine Stimmung und eine Beziehung finden. Und dann hat es aber irgendwie sehr gut geklappt, dass das wie ein, ich habe da ein Gespräch inszeniert, was natürlich nicht wirklich stattgefunden hat. Ich habe auch Elfriede Gerstl nicht kennengelernt, was dann aber erstaunlich gut funktionierte. Ich habe dann die wichtigsten Texte für mich ausgewählt und mich dann quasi durch alle Aspekte ihres Schreibens hindurch gehangelt oder Ping-Pong spielend mit ihr unterhalten.
Was denn? Wer oder was bist du denn?
Inszeniert hat dieses Hörspiel in bewährter Manier die renommierte Regisseurin Christine Nagel.
Ja, Ruth Johanna Benrath und ich haben jetzt schon etliche Arbeiten zusammen gemacht. Und das Schöne ist an der Zusammenarbeit, dass sie mich sehr früh in den Entstehungsprozess des Manuskriptes mit einbezieht und ich gleich so von der akustischen Umsetzung her da auch mit hineindenken darf. Und dementsprechend tauchte dann irgendwann auch diese dritte Figur auf. Die hatte Ruth schon. Aber was das genau ist, war noch nicht so richtig klar, bis wir dann in Lauren Newton, der Klangkünstlerin, jemand gefunden haben, die ganz gut zu diesen beiden literarischen Sprachfiguren hinzutreten kann. Nämlich als Idee der Kreativität, also die im Grunde diese Beziehungsarbeit, die da zwischen den beiden literarischen Stimmen stattfindet, immer vorantreibt, initiiert, konterkariert, spielerisch damit umgeht, frech, keck und alles Mögliche. Und daraus ist dann im Grunde das Manuskript immer mehr gewachsen und im Studio natürlich weiter gewachsen, weil Lauren Newton dann sehr, sehr viel Eigenes noch auch mitgebracht hat an Ideen und vorbereiteten Sprachspielen.
Seien wir prosaisch.
Aus dem ursprünglichen Hörspieldialog entwickelte sich schließlich ein Trialog, was der Autorin geradezu zwingend erschien.
Eigentlich schon. Also ich wollte unbedingt diesmal ohne Musik arbeiten, sondern die Stimme, die das Instrument sein lassen. Und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Das kam mir irgendwie so schön puristisch vor, weil die menschliche Stimme eigentlich als Instrument wunderbar funktioniert. Mit Schilpen und Schnalzen und auch Bellen, da wird gebellt. Ich wollte vor allem wissen, wie das ist, wenn die Sprache Musik wird. Also eigentlich wie im Jazz eine Battle zwischen den beiden Protagonistinnen, die sich steigern, die sich auch um Verben und Konkurrenz, Berlin, Wien, sich da hochjazzen sozusagen.
Bleiben wir halt zu Hause. In Berlin.
In Wien.
In Berlin.
In Wien.
In Berlin.
In Wien.
In Berlin.
In Wien.
In Berlin.
In Berlin.
Wien.
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 Wien. In Berlin.
In Wien.
Also die ganze klangliche Ebene erwuchs aus der Zusammenarbeit mit der Lauren Newton und diesem Ansatz eben, dass die Sprache lebendig ist und sich ihren eigenen Weg sucht. Das heißt, wir hatten erst nur die beiden, Benrad und Gerstl, im Studio. Und am zweiten Tag kam die Lauren dazu und es wurde live miteinander eigentlich auch improvisiert zwischendrin. Also neue Ideen entstanden und daraus hat dann die Lauren Newton am dritten Tag Eigenes weiterentwickelt. Und zwar hat da auch das ganze Studio nachher noch mitgespielt, alles, was da rumlag an Hölzchen, Stöckchen und so weiter, hat sie mit einbezogen und über viele Schichten, Layers aufnehmen lassen und eben sich selber damit in Klangräume gesungen mit Stimme und Sounds. Und der Toningenieur Martin Leitner kam natürlich noch auf die schöne Idee, den Kunstkopf dazu mit einzubeziehen, sodass die Lauren dann auch sehr aktiv im Raum herumgelaufen ist, um das Mikrofon und richtig damit gespielt hat.
Geh dicht, dicht, dich. Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl von Ruth Johanna Benrath, eine Koproduktion des österreichischen Rundfunks mit dem bayerischen Rundfunk. Ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats April. Der Deutschlandfunk sendet dieses Hörspiel am kommenden Samstag, dem 6. Juli um 20.05 Uhr. Wir kommen nun zur geschätzten Klangkünstlerin und Hörspielmacherin Antje Vohwinkel. Sie gehört zur Berliner Echtzeit-Musikszene. Sie experimentiert mit verschiedensten Sounds, spielt mit den musikalischen Aspekten von Sprache und komponiert aus Dialekten und anderen Fundstücken ihre Hörspielcollagen. Antje Vohwinkels Radiostücke werden in vielen Ländern gesendet. Für ihre Text-Klangkompositionen erhielt sie zahlreiche internationale Auszeichnungen, wie etwa den Ars Acoustica-Preis des spanischen Rundfunks. Unsere Mitarbeiterin Sarah Murrenhoff stellt Ihnen die in Berlin lebende Radiokünstlerin vor.
Zwei Zimmer in Berlin-Neukölln. Genug Platz für Antje Vohwinkel, um so einige Instrumente unterzubringen. Klavier, Saxophon und Gitarre stehen in ihrer selbstgebauten Mini-Studio-Box im Schlafzimmer. Die Querflöte hingegen liegt seit 6 Jahren im Schrank. Stattdessen hat die Klangkünstlerin die Orgel entdeckt, die sie aber keineswegs auf herkömmliche Weise spielt.
Ich habe es dann eben so eingestellt, dass es wirklich höllisch rauscht. Das ist natürlich das Rauschen, was man eigentlich nicht hören soll.
Eigentlich. Aber das Eigentliche, das Gewohnte und Gewöhnliche, ist gar nicht das, was Antje Vohwinkel interessiert.
Ja, ich habe so ein Faible für das Uneigentliche sozusagen. Also das habe ich mir gar nicht vorgenommen, aber als ich mir die Stücke, die ich alle so gemacht habe, mal angeguckt habe, habe ich gemerkt, dass ich offensichtlich ein Faible habe für Fehler und Missverständnisse und das Uneigentliche.
Musik machte Antje Vohwinkel schon als Kind in Bielefeld. Zunächst ganz klassisch. Dann brachte ihr Mathelehrer sie in einer Jazz-AG das erste Mal zum Improvisieren. Nicht nach Noten zu spielen, war damals eine echte Herausforderung. Und dann war sie mit 16 oder 17 Jahren bei einem Free-Jazz-Konzert. Ein Schlüsselerlebnis.
Also es war eins der ersten Konzerte, wo ich nicht mit meinen Eltern so gegangen bin, sondern so mit Freunden. Und das war damals in Bielefeld im Bunker Ulmwall. Und die Musiker kamen so auf die Bühne und stimmten ihre Instrumente und spielten sich dann so langsam ein. Und ich habe dann irgendwann gedacht, Mensch, die stimmen aber lange oder die spielen sich ja lange ein. Und irgendwann kam der erste Applaus. Und da habe ich gemerkt, ich war offensichtlich nicht mal in der Lage zu erkennen, dass es Musik war. Und das hat mich sehr beschäftigt.
Dieses Erlebnis hat sich eingebrannt. Seitdem sind 38 Jahre vergangen. Antje Vohwinkel hat ein Studium der Musik- und Literaturwissenschaft hinter sich, eine Dissertation über Collagen im Hörspiel geschrieben. Sie ist im Jahr 2000 nach Berlin gezogen und in Berliner Kellerräumen, Hinterhöfen und heruntergekommenen Industriebauten in die Echtzeitmusikszene eingetaucht. Eine Szene, die von der Improvisation lebt. Und auch davon, Instrumente anders, auf ungewohnte Arten zu spielen.
Ich komme immer mehr dahin, eben auch die Energie sozusagen des Live-Moments zu nutzen, aber ich bin nicht so eine typische Rampensau. Also das, glaube ich, das ist nicht mein Gebiet.
Inzwischen arbeitet Antje Vohwinkel viel mit Improvisation und ist auch bisweilen auf der Bühne bei Performances zu sehen. Dennoch, es wundert nicht, dass diese ruhige und besonnene Musikerin zum Radio gefunden hat. Einem Medium, bei dem man durch den Schnitt immer wieder die Kontrolle über die Improvisation bekommt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht ihre Hörgewohnheiten hinterfragt oder immer wieder versucht, anders zu hören, neu zu hören. Auch ihren Radiostücken merkt man das an.
Also etwas, was mich ja permanent bewegt, ist auch immer neue Verhältnisse von Text und Musik zu finden. Weil, also als ich angefangen habe, Hörspiel zu machen, habe ich ja auch gedacht, ich könnte meine beiden Leidenschaften, also Literatur und Musik, zusammenbringen und das wäre die ideale Lösung. Aber ich habe dann eben nach einer Weile auch gemerkt, dass es da meistens so hierarchische Verhältnisse gibt und es ist sehr schwer, die Musik zu entwickeln, wenn Text da ist. Und irgendwie hat mich das angespornt, nach immer neuen Kombinationsmöglichkeiten zu suchen.
Eines der ersten Beispiele ist ihr 2005 entstandenes Hörstück »Call Me Yesterday«. Darin untersucht die Radiokünstlerin Sprachkurse der 50er, 60er und 70er Jahre auf Vinyl und Audiokassette. Sie führt vor, wie pathetisch vorgetragene Vokabellisten und überdeutlich ausgesprochene Sätze ein ungewolltes Eigenleben entwickeln. Bedeutung und Klangkörper wollen zusammengehören, werden aber immer wieder voneinander getrennt.
This is a door.
This is a window. And this is a chair.
This is a bottle.
This is a box. That is a bottle.
This is not a bottle. This is an umbrella.
An umbrella.
This is a box. This is not an umbrella.
This isn't an umbrella.
This is a clock.
This is a window. This isn't a door.
That is a door. What is that?
This is a lamp.
What is that?
This is not a lamp. This isn't a lamp. This is an iron. This is an umbrella.
This is my umbrella. My
yes,
umbrella.
Colin. That is your umbrella.
This is a razor.
That is my razor.
My umbrella.
That is my umbrella.
My razor.
My umbrella.
This is my umbrella.
My umbrella.
My umbrella.
That is your razor.
Your razor.
My razor.
Your razor.
Is this a clock?
Yes.
It is.
It is my umbrella.
Is that a clock?
No.
It isn't a clock.
No.
Yours.
It is my umbrella.
My umbrella.
My umbrella.
My umbrella.
My umbrella.
Ja, wenn die dann sagen, this is a cab and that is a table, dann ist da ja schon Musik drin. Also eine Musik, die keiner erfunden hat, niemand komponiert hat, aber sie ist da. Und da kommt eben beides ganz klar zusammen. Und in dem Stück kann dann eigentlich auch immer der Hörer entscheiden, also der Hörer oder die Hörerin entscheiden, ist es jetzt Text oder ist es Musik? Also das gefällt mir, dieses Vexierspiel, und dass das so ein bisschen offen bleibt.
Seit Call Me Yesterday beschäftigt sich Antje Vohwinkel immer wieder mit Sprechmelodien. Sie geht explizit auf die Suche nach seltenen Dialekten, am liebsten von Sprachen, die sie gar nicht versteht. Später imitiert sie die Dialektmelodien dann mit anderen Instrumenten und improvisiert dazu. Oder sie lädt andere Musikerinnen und Musiker ein, diese Melodien nachzusummen.
Well, we use the 3-gallon churn and a 2-gallon jar to strain up the morning's milk in. Then we'd take that morning's milk and skim the cream off into the churn that evening. And set it aside for the next morning to churn. It would thicken overnight.
Antje Vohwinkel spielt nicht nur mit Text und Musik, sondern auch sehr gern mit verschiedenen Genres. Sie mag es, ein Hörstück zum Beispiel als Feature zu beginnen, die Hörer bewusst auf eine falsche Fährte zu führen, um das Stück dann schleichend zu einem Klangkunststück werden zu lassen. Diese Übergänge und Kippmomente versucht Antje Vohwinkel immer wieder herzustellen.
Also, dass es nicht gleich so mit so einem Kunsthammer irgendwie anfängt, sondern ich fange eigentlich gerne so irgendwie im Nichts oder im ganz Alltäglichen an. Und dann so ganz allmählich entwickelt sich das erst. Das gefällt mir, dass jeder Hörer oder jede Hörerin das an einem anderen Zeitpunkt merkt, dass da jetzt was passiert.
Ein Paradebeispiel dafür ist ihr Stück Galapagos-Kreuzblende. Darin spricht ein Ornithologe über den Galapagos-Finken und wie Vogelgesänge dazu beitragen können, dass neue Arten entstehen. Die Vogelgesänge, die man zunächst illustrativ im Hintergrund hört, drängen sich immer mehr in den Vordergrund und mischen sich mit dystopisch anmutenden Vogelklängen, die Antje Vohwinkel mit virtuellen Instrumenten erzeugt.
Das waren so die Refugien, und als sie sich dann nach 100.000 Jahren oder so wieder getroffen haben, waren sie eben keine gleichen Arten mehr. Da gibt es viele solche Pärchen, Zipzalp und Fitis, Sprosser und Nachtigall, Raben und Nebelkrähe, die alle durch diese Aufspaltung entstanden sind. Also per se für die Natur und die Diversität ist ein Klimawandel erstmal eine, sag ich jetzt mal, vorsichtig eine spannende Zeit, weil irgendwas Neues entstehen kann. Es gibt auch Katastrophen des Aussterbens, die dann eben anderen Arten die Möglichkeit geben, diese Nischen wieder neu herauszubilden, die davor von anderen belegt waren. Und somit entsteht.
Um Natur geht es auch in Antje Vohwinkels jüngstem Hörstück mit dem Namen Goethe to go.
Also ich bin gerne in der Natur und ich weiß, dass das vielen Menschen so geht, aber keiner spricht mehr darüber. Also wir haben keine Sprache mehr dafür, so wie Goethe sie hatte. Es wirkt alles sofort unheimlich kitschig und man kommt sich vor wie so ein Alpenvereinsvorsitzender, wenn man das sagt. Und ich habe mich dann auch gefragt, gibt es noch eine Möglichkeit darüber zu sprechen? Wie könnte die sein? Wie könnte eine zeitgenössische Art sein, über Natur zu sprechen?
Also schickte sie 10 Performer und sich selbst mit Mikrofonen auf den Goethe-Wanderweg in Ilmenau und zu der Hütte, wo Goethes berühmtes Gedicht Wanderers Nachtlied entstanden ist. Der Auftrag? Ununterbrochen sprechen und kommentieren, was man sieht. Sprechend improvisieren. Und aus den unterschiedlichen Automatic-Speaking-Aufnahmen hat Antje Vohwinkel am Ende eine Sprechlandschaft gewebt. Eine Komposition aus Gesprochenem und Feldaufnahmen, den Klängen der Natur.
Das muss ein sehr alter Wald hier sein. Hunderten, Tausende vielleicht Jahre.
Ein abgedonnerter, abgeblitzter Baumrest. Abgeblitzt.
Verbrannt. Vielleicht ist ein Kugelblitz hier eingeschlagen, denn oben sieht man ganz deutlich, dass der Baum von oben stirbt, schwarz sich runterstirbt aus diesem grauen Himmel.
Les Abremont, die töten Bäume. Das ist so ein Wald, so schön ein Wald, der nie richtig geputzt wird. Einfach so gelassen, wie es runterfällt. Layers and layers and layers of life and death.
Dünne, dünne Äste. Horizontale Äste, die sich zur Seite ausstrecken wie verlorene Arme.
alles voller ausgedörrter Arme.
So dünn, dass sie fast wie Streichhölzer aussehen. Dunkle Streichhölzer.
Unter die Sprechlandschaft legt Antje Vohwinkel die Atmosphäre des Waldes. Außerdem bespielt sie Gegenstände, die sie im Wald oder im Goethehäuschen findet und erzeugt daraus Klänge. Oder sie spielt Saxophon zusammen mit der quietschenden Tür im Goethehäuschen. Natürlich spielt sie nicht gewöhnlich, sondern Multiphonics, also Griffe, bei denen mehrere Töne gleichzeitig erklingen.
Mittlerweile geht es mir so, wenn ich eben durch Landschaften gehe, dann sieht man, hört man quasi ständig diese, ja, man sieht eigentlich die Klänge. Wenn ich jetzt so ein Tor irgendwo in der Landschaft sehe, ich höre sofort, ich sehe das Quietschen, das kommt sofort. Dann gehe ich auch durch eine Landschaft und höre Klänge, die es gar nicht zu hören gibt.
Die Klangkünstlerin und Hörspielmacherin Antje Vohwinkel. In einem Porträt von Sarah Murrenhoff. Wie sehr die Atmosphäre eines Tonstudios die Produktion eines Hörspiels prägen kann, davon wissen die Radiomacher in Basel ein Lied zu singen und noch dazu ein schönes. Nach fast 80 Jahren waren die Tage des Basler Radiostudios auf dem Bruderholz gezählt. Ende dieses Jahres wird das leere Gebäude endgültig abgerissen, aber zuvor verwandelt es der Regisseur Tom Lutz noch in eine Klangskulptur. Tom Lutz, Hausregisseur am Theater Basel, kennt das legendäre Studio von eigenen Hörspielproduktionen. Sein Stück heißt Radio Requiem, eine begehbare Rauminszenierung. Gabriela Kägi berichtet vom Ende einer Ära.
Eben noch herrschte hier in den Hallen und Gängen, in den Büros und Aufnahmestudios emsiges Treiben. Aber am Tag der letzten Sendung, nachdem der letzte Mensch hier rausging, so Tom Lutz,
hat sich die Atmosphäre im Gebäude ist umgeschlagen und wurde, wo es vorher noch ein Bienenhaus war oder vielleicht ein Ameisenhaufen, war es plötzlich eine Art Kathedrale, eine verlassene Kathedrale, wo niemand mehr ist und niemand mehr hingeht. Und das hat etwas, ich finde Wehmut eben schöner als Trauer.
Jetzt stehen in der Eingangshalle überall Lautsprecher herum und alte und uralte Bandmaschinen. Träge drehen sich die großen Spulen, sondern Töne ab und auf dem Boden häuft sich Bandmaterial, tropft herunter, als wäre es die vergangene Zeit.
Ich bin von Klang fasziniert, wenn Klänge erzählen, und ich bin von Geschichten und Geschichte fasziniert. Und hier überschneiden sich ja diese drei Themengebiete quasi.
Sagt der Regisseur Tom Lutz. Und?
Mir gefällt das. Der Klang, das ist da, wo die Seele ist.
Das Requiem fürs Radio ist gleichzeitig auch eine Hommage.
Zeitvertreib. Die versunkene Kathedrale. Der Panda-Bär. 52 beste Bücher. Die Musik und der Schlaf.
An all diese Ohrenmenschen,
die in einer Kammer allein vor einem Mikrofon sitzen und etwas hinaussenden, wo sie nicht wissen, ob das jemand hört, ob das jemanden interessiert. Ich finde es schön, dass aus diesem Haus, da geht es nicht um News, keine Börsendaten, nicht das Wetter. Hier wird Philosophie, Kultur, Poesie diskutiert und hergestellt, archiviert. Und das ist ein Gebäude, was nur dem gewidmet ist. Und ja, es ist wirklich verrückt und mich berührt das.
Eine Art klingende Skulptur ist entstanden, die reicht von der Eingangshalle über die Kantine und den Senderegien bis hinunter in die Hörspielstudios, durch die hindurch das Publikum geführt wird von diesen letzten Ohrenmenschen, die irgendwie vergessen gingen.
Ich arbeite schon seit über 20 Jahren hier. Die Zeit ist wie klug vergangen. Das ist ein schöner Nebeneffekt. 360 verschiedene Signale kann das Ohr in einer Sekunde wahrnehmen. Das Auge lediglich 16. Nur die Fußsohlen sind noch sensibler.
Eine klingende Skulptur, die keinen Anfang und kein Ende hat, keine Dramaturgie, die sich stringent entwickelt, sondern vielmehr ein Feld ist, sagt Lutz, in das man eintaucht. Eine Endlosschlaufe.
Und dann stellen diese Leute Unendlichkeit her. Das ist die Arbeit, das ist die heimliche Arbeit von den Leuten hier oben. Eigentlich Unendlichkeit herstellen. Einfach weiter senden. Alles ist gut, was gut anfängt und dann nie aufhört. Das ist unser Motto.
Ich bleibe hier.
Ich auch.
Ich sende weiter.
Ich auch.
Mein Vertrag läuft unbegrenzt.
Meiner glaube ich auch.
Na dann, bis gleich.
Bis gleich. Und alles Gute zur Eröffnung.
Danke. Tschüss.
Gabriela Kägi berichtete aus Basel über die Abschiedsvorstellung vom Radiostudio auf dem Bruderholz. Welche Hörspielpremieren stehen in diesem Monat Juli an? Welche Ursendungen sind hörenswert? Unser Gastkritiker ist diesmal Hans-Ulrich Wagner. Er hat die folgende kritische Auswahl getroffen.
Hallo, liebe Hörspielinteressierte. Stolze 6 Ursendungen stehen im Juli an. Davon 4 allein vom Deutschlandfunk aus Köln und Berlin. Hinzu kommen der Hessische Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk. Ein vielseitiger Sommerhörspielmonat erwartet uns.
Als ich noch klein war, habe ich es oft vermasselt. In Läden oder bei Leuten zu Hause glitten mir die heimlich geschnappten Dinge gern aus den Fingern. Sie fühlten sich an wie Fremdkörper, die nicht in meine Hand passen wollten. Die Fremdkörper zitterten leicht, machten sich selbstständig und so wie ich das spürte, fielen sie auch schon zu Boden. In der Ferne war dann stets dieser Turm. Nur eine Silhouette, im Nebel schwebend, als wäre es ein Tagtraum aus alter Zeit. Jetzt passieren mir solche Fehler nicht mehr.
Liebhabern des Krimi-Genres empfehle ich das Hörspiel Der Dieb. Am 8. Juli ist der Rückblick eines Meister-Taschendiebs zu hören, im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Heike Tauch hat aus dem literarisch gerühmten Roman des Japaners Hominori Nakamura eine düstere Psychologie des Stehlens entwickelt. Und das klingt dann wie Film noir für die Ohren, was nicht zuletzt die Musik schafft. Die Komposition ist von Janko Hanuszewski, das Saxophon spielt Leonard Huhn. Es ist die Geschichte vom edlen Verbrecher, der in die Fänge der japanischen Mafia gerät. Spannend zweifelsohne, aber freilich auch ein wenig ungewohnt. Nicht zuletzt, weil wir rauchende, raunende Ganoven bislang eher in Paris verorten als in Fernost. Perspektivenwechsel auch in einem weiteren Hörspiel, das ich hier zum Einstieg erwähne. Es stößt uns auf das Thema Balkan. Mehr Balkanwagen, heißt es beim Westdeutschen Rundfunk. In seinem Programm 1 Live läuft die Reihe »Ey, Jugo«. Das ist an sich schon bemerkenswert, denn bislang liest man und hört man wenig vom 20. Jahrestag des Kosovo-Krieges. Das Halbstunden-Hörspiel ist ein merkwürdiges Zwitterwesen. Es ist ein Feature, ein Vortrag, eine satirische Revue. Der Autor Adnan Sovcic spielt damit. Über weite Strecken hört es sich an wie ein Gedanken-zur-Zeit-Essay. Warum zerstören die neuen Nationalismen das friedliche Zusammenleben verschiedener Ethnien? Auf dem Balkan hat das mitunter gut geklappt. Warum heute nicht mehr? Doch an dieser Stelle wird das Hörspiel mehr zu einer Nummernrevue. Es führt die europäischen Sprechblasen vor und bringt sie zum Platzen. Mehr Balkan wagen ist also beides, sowohl analytisch als auch satirisch. Kein großes Kunstwerk vielleicht, aber ein Stück, das aktuell und brisant ist. Und ein Aufruf über das, wie es heißt, Balkanische in uns nachzudenken. Große Kunst gibt es im Juli gleich dreimal. Patricia Görg, versierte Hörspielautorin seit langem, führt uns diesmal in die Gesänge der Raumfahrer ein. Ihr Fernlehrgang startet pünktlich zum 50. Jahrestag der Apollo-11-Mission vor 50 Jahren. Den Gesängen kann man am 17. Juli im Programm vom Deutschlandfunk Kultur lauschen.
Die Gesänge der Raumfahrer. Ein Fernlehrgang. Hörspiel von Patricia Görg.
Dieses Seminar ist konzipiert, um Ihnen einen Impuls zu geben. Denn jeder kann sich aus der Schwerkraft hinaus katapultieren. Und zwar nach oben. Früher nannte man das nach den Sternen greifen. Erwarten Sie jedoch keine Handlungsanweisungen. Stattdessen bieten wir Ihnen einen Erinnerungsraum. Betreut werden Sie unter anderem von Anne Schwelm, Veda-Lehrerin und Vedagogin. Mhm. Sie war schon im Vorspann zu hören.
Ja.
Vom Astropsychiker Dr. Werner Kurt.
Hallo.
Vom Brennstoffwirt Michael McGain.
Guten Tag.
Und von der Historiologin Petra Maiworm, die Sie gleich in unseren Stoff einführt.
Ja, guten Tag.
Mein Name ist Uta van Allen. Ich moduliere.
Modul 1. Zurüstungen. 1.1. Das Anjochen.
Sie merken, hier steckt viel Humor im Text. Es wird seit Urzeiten nach den Sternen gegriffen. In den Religionen mit ihren Vorschriften, für die Zeremonien, also für die richtige Kommunikation mit den Außerirdischen. Dasselbe aber gilt auch für die Star Wars, für die Kriege der Sterne. Das Raumfahrtprogramm im Kalten Krieg wurde als die Erfüllung eines Menschheitstraums gefeiert. Wie so häufig in letzter Zeit, werden auch hier die verschiedensten Geschichten miteinander verwoben. Das Hörspielteam um Regisseurin Anushka Trocker entfaltet einen, wie es heißt, Erinnerungsraum. Doch wir haben es gehört, das Augenzwinkern, das im Text von Patricia Görg steckt. Und genau das, dieses Augenzwinkern, dieses Spielerische, wenn man so will, das macht den Reiz dieses luftigen, lunearen Stücks aus. Sehr irdisch geht es bei Frank Witzel zu. Der Erfolgsautor widmet sich dem großen Theater, dem Rollenspiel und den Dieven der Schauspielkunst. Sein Jule Julia Juliska ist am 14. Juli beim Hessischen Rundfunk zu hören. Es geht um eine Starbesetzung. Julia Riedler, Jule Böwe und Juliska Eichel kommen im Hörspielstudio zusammen. Die bekannten Schauspielerinnen spielen Julia, Jule und Juliska, also sich selbst, und doch die Rollen, die Frank Witzel ihnen zugeschrieben hat. Witzel, der mittlerweile viel für das Hörspiel arbeitet, hat einen sehr dichten Text gewoben. Er bietet ein wunderbares Rollenspiel um Identitäten, um Person, Auftreten und Wahrnehmen. Nicht gerade bescheiden verweist Witzel dabei auf Thomas Bernhards Drama Ritter, Dene und Voss hin. Das Stück des Österreichers trägt die Nachnamen dreier Schauspieler im Titel. Bei Witzel nun sind es die Vornamen der Schauspielerinnen, die das Stück ausmachen und die uns ein Sprechspiel vom Feinsten liefern. Schließlich möchte ich noch zu Noam Prosilowskis neuem Hörspiel einladen. Der israelische Theatermacher in Berlin legt nach dem Erfolg von Broken German ein neues Stück vor. Es dreht sich auf vielen Ebenen um das Sterben. Sein Titel: Der Tod des Iwan Iljitsch, Sterben in Bergen. Es wird am 13. Juli im Programm des Deutschlandfunks gesendet.
Ich habe geträumt. Es schien mir, als hätte man mich eines Tages in eine Barke gesetzt. Man hatte mich von irgendeinem unbekannten Ufer abgestoßen und mir die Richtung bezeichnet, der ich folgen musste, um ans andere Ufer zu gelangen. Man hatte die Rute in meine unerfahrenen Hände gelegt und mich allein gelassen.
Und ich ruderte, so gut ich konnte, und fuhr planlos dahin.
Der Tod des Iwan Iljitsch. Sterben in Bern.
Hörspiel von Noam Brusilowski nach einer gleichnamigen Novelle von Leo Tolstoi.
1881 starb der russische Staatsanwalt Iwan Iljitsch Metschnikow im Alter von 45 Jahren.
So! Heute zusammen, guten Morgen allerseits.
Hallo.
Ich freue mich sehr, euch jetzt endlich heute zur Konzeptionsprobe hier am Schauspielhaus Bern begrüßen zu dürfen. Ich bin ja die Ursina, ihr kennt mich alle schon, Dramaturgin hier am Haus. Bevor jetzt Amir Kaplan, der Regisseur, sein Team vorstellt, möchte ich auch noch ein paar persönliche Worte zur Novelle von Tolstoi sagen.
Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi erfuhr vom Tod des studierten Juristen Metschnikow über seine Schwägerin. Und so entstand in Tolstoi die Idee zu einer Geschichte. Die Beschreibung des einfachen Todes eines einfachen Menschen. Und 1886 erschien dann die Novelle unter dem Titel Der Tod des Iwan Iljitsch.
Danke, Ursina, für diesen schönen Überblick zu Dostojewski und Iwan Iljitsch.
Tolstoi.
Ja. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir selbst. Das ist meine erste Inszenierung hier im Schauspielhaus Bern. Ich bin zu diesem Stoff gekommen, zu dieser Idee, weil ich auch vor 3 Jahren sehr stark mit dem Thema Tod konfrontiert wurde.
Wenn eine Person stirbt, auch wenn es jemand ist, der uns sehr nah war und den wir gut kannten, dann löst es manchmal bei uns ein gewisses Gefühl von Freude aus. Er oder sie ist tot, aber ich lebe noch.
Ja, das war meine Geschichte. Aber das geht gar nicht um mich, das geht um Iwan Iljitsch. Lass uns vielleicht den Anfang lesen. Daniel, magst du bitte anfangen?
Mhm. Okay.
Der Ausschnitt zeigt, wie temporeich das Sterben hier umkreist wird. Ein kurzer Blick dahin, ein kurzer Blick dorthin. Schnitt, Blende, Atmowechsel. Dazu das In- und das Übereinander von verschiedenen Ebenen. Da ist der Roman, da ist die Theaterinszenierung und schließlich ist da das Hörspiel, das das alles zusammenbringt. Für meine Begriffe und Ohren ein wunderbar radiophones Stück, das die Möglichkeiten der Hörspielkunst unter Beweis stellt. Es macht einfach Spaß, so lustvoll über das Sterben nachzudenken. Hörspiele hören und darüber forschen, schreiben und sprechen, das tue ich seit 25 Jahren. Gern setze ich mich dabei für das ein, was man früher einmal das Originalhörspiel genannt hat. Publizistisch setze ich mich immer auch für die Autorinnen und Autoren ein, die für das akustische Medium schreiben. Für Kreative, die die Möglichkeiten nutzen, ihre Geschichte im Hörfunk zu erzählen. Mit Blick auf den Sommermonat Juli ist mir dabei nicht bange. Im Gegenteil. Die Radiomacherinnen und Radiomacher bieten große Stimm- und Klangkunst und sie nehmen aktuell Stellung. Das machte und macht Spaß. Der kommende Juli wird ein guter Monat für das Hörspiel.
Hans-Ulrich Wagner stellte Ihnen seine kritische Auswahl an Ursendungen des Monats vor. Auch in dieser Ausgabe unseres Hörspielmagazins setzen wir unsere Reihe mit Hörspieldramaturginnen und Dramaturgen fort. Heute porträtiert Raphael Smarzoch den Dramaturgen Michael Becker vom NDR.
Mein Name ist Michael Becker. Ich arbeite seit 2013 als Redakteur für die ARD und bin seit knapp 3 Jahren Hörspielredakteur in der Abteilung NDR Radiokunst.
Können Sie sich noch an Ihr erstes Hörspiel erinnern, das Sie gehört haben?
Als in den 80ern Geborener und in den 90ern Aufgewachsener bin ich, und das ist jetzt sicherlich keine Überraschung, totales Kassettenkind gewesen und habe da auch alles absorbiert, also von Jan Tenner über Flitzer Feuerzahn bis zu den 3 Fragezeichen. Kurz, das war immer präsent, muss ich sagen, aber ich kann mich überhaupt gar nicht mehr genau erinnern, welches das war.
Was fasziniert Sie am Hörspiel?
Wenn es das schafft, dass wir, glaube ich, alle als Hörspielredakteure begehren, nämlich was zu erzählen, das man nirgendwo sonst hätte genauso erzählen können. Also inhaltlich oder formal etwas zusammenzubinden, was nur im Radio gehen würde.
Was macht ein zeitgenössisches Hörspiel aus?
Zeitgenössisch bedeutet für mich, medienadäquat zu sein. Also Audio irgendwie auf der Höhe der Zeit zu produzieren, Diskurse aufnehmen, sie weiterzuspinnen und, was mir total wichtig ist, andere mediale Darstellungsversuche selbstbewusst zu integrieren.
Was muss ein gelungenes Hörspiel bei seinen Zuhörern auslösen?
Es wäre am schönsten, wenn es bei meinen Hörern knallt. Also wenn es zumindest versucht hat, so über sich hinaus zu zeigen. Selbst wenn ein Projekt richtig derbe schief geht, muss es einen vermittelbaren Kern haben. Und der muss den Rezipienten, die Rezipientin irgendwie triggern.
Was muss ein guter Hörspieldramaturg können?
Ein Hörspieldramaturg heute, Jahr 2019, muss sich total bewusst sein, was er in der ihm überantworteten linearen Sendezeit versuchen will und wie er es darüber hinaus präparieren möchte. Denn wir sind ja einfach nicht mehr nur Radio, in Anführungsstrichen, sondern wir sind eben jetzt global abrufbares Audio. Und das heißt, er muss Distributionsagent sein. Er muss in Plattformen denken wollen.
Welches Potenzial steckt im Hörspiel, das noch nicht ausgeschöpft wurde?
Ich sehe großes Potenzial für Hörspiel in Augmented Reality Formaten. Also wie würde Pokémon Go aussehen mit Hörspiel? Ich glaube tatsächlich auch, dass GPS-Tracking-Module wieder für uns interessant werden. Und zwar dank Binauralität, also dank neuer Produktionsarten. Ich glaube, nach ein paar Entwicklungsstufen gibt es große Potenziale in Smart-Speaker-Dramaturgien, sprich in interaktiver Fiktion.
Zurzeit arbeitet Michael Becker an einem Hörspiel für sogenannte Smart-Speaker. Das sind mit dem Internet verbundene Lautsprecher, die auf Sprachbefehle reagieren. Man kann sie nach dem Wetter fragen, bitten, eine Playlist abzuspielen oder die aktuellen Nachrichten vorzulesen. Es ist aber auch möglich, sie zum Storytelling zu verwenden und interaktive Geschichten mit ihnen zu erzählen. Diese Form der digitalen Narration ist nicht neu, sie findet bereits seit Jahrzehnten in Computerspielen statt. Für Michael Becker sind Games eine wichtige Inspirationsquelle für das Hörspiel.
Ich glaube, was es davon vor allem lernen kann, ist die Story-Driven-Komponente, also sehr schnell, hochfrequent, aber sehr intelligent zu plotten. Und auch noch, was mich an Games total fasziniert, ist die Kreativität der Settings, das Weltenbauen, die totale Abgedrehtheit, die fantastische Komponente.
Die Digitalisierung begreift Michael Becker nicht als Bedrohung, sondern als Chance und Bereicherung. Das zeitgenössische Hörspiel muss sich neuen Medien öffnen und mit ihnen experimentieren. Es gilt, unterschiedliche akustische Formate und Darstellungsformen miteinander zu verbinden, wie zum Beispiel in der fünfteiligen Science-Fiction-Hörspielserie Ikaria 6 von Benjamin Mark.
Wir haben bewusst versucht, so Standardsituationen des Science-Fiction zu etwas zu unterlaufen. Es startet mit so einer klassischen Astronautengeschichte. Es gibt einen Unfall, eine Astronautin verunglückt, out of space, wird dann reingeholt und plötzlich wird das Quarantäneprotokoll gebrochen und es gibt ganz klar ein Alien auf dem Schiff. Standardsituation. Könnte auch 1980 verfilmt worden sein. Und daraus haben wir versucht, so eine psychologische, philosophische Abhandlung zu konstruieren.
Ich hab die Probe.
Was war das?
Fuck, es hat ihren Visor erwischt. Kannst du sehen, wie stark er beschädigt ist? Bergungsprogramm einleiten.
Begleitet wird das Hörspiel durch einen Webcomic. Man kann es nicht nur hören, sondern auch sehen. Die Bildebene funktioniert allerdings nicht ohne den Sound. Im Gegenzug ist die komplette Durchdringung des Hörspiels nur über die Bilder möglich. Es geht um die Erzeugung von Synergieeffekten, um den Versuch, die Zeichensprache des Comics auf ein akustisches Medium anzuwenden. Und das Smartphone nicht nur als Abspielgerät einzusetzen, wie so oft bei Podcasts der Fall, sondern auch als visuelles Wiedergabemedium.
Wie dehnt man die Vision von Figuren bildlich auf? Wie schafft man größtmögliche Abstraktion? Und das vor allem in so einem Format, das 16:9 auf einem Smartphone funktionieren muss als Videopodcast. Also es war ein bisschen unmöglich, aber mich hat's gereizt.
Auffällig ist, dass viele Hörspiele, die Michael Becker betreut hat, einen starken Gegenwartsbezug haben. Es geht immer wieder um Themen, die in der Luft liegen. Hörspiele müssen sich für Becker an der Gegenwart abarbeiten und Diskurse stiften. Als politisches Medium versteht er das Hörspiel allerdings nicht. Im günstigsten Fall kann es politische Denkanstöße geben, wie etwa Who Moves von Swoosh Liu.
Die Ausgangsfrage war quasi, dass in den Medien migrierende Frauen oft als Opfer dargestellt werden. Männer werden als Akteur dargestellt, die die Flucht planen und realisieren, während Frauen und Kinder als die nachziehende Familie betrachtet werden. Und das haben wir versucht zu durchbrechen und dazu eben Interviews geführt.
Aber es könnte genau Kurdistan sein, im Irak oder in Syrien.
Es könnte alles sein, genau, deswegen spreche ich von diesem Gebäude, aber es muss nicht unbedingt...
Also Who Moves ist eine kollektive Bildbetrachtung von Frauen in Bewegung mit Interviews von Geflüchteten, Migrationsforscherinnen und Aktivistinnen. Das Stück untersucht aus feministischer Perspektive die mediale Bildproduktion von Frauen auf der Flucht. Das der Arbeit zugrunde liegende Thema der Bewegung wird durch einen starken Gegenentwurf dargestellt.
In dem Stück sitzen die Protagonistin und die Künstlerin zusammen an einem Schneidetisch der Visionen, der Ideen. Und dort wird ganz genau in einzelne Bilder hineingehorcht und dadurch die Biografien oder die Beweggründe der einzelnen Akteurinnen abgerufen. Und die werden dann sehr dicht und konzentriert montiert.
Privat begibt sich Michael Becker trotz seines Gespürs für aktuelle Themen immer wieder in die Vergangenheit des Hörspiels. Er sei verliebt in die Archive, sagt er schwärmerisch im Gespräch. Im Augenblick verharre er in den 70er Jahren und sauge alles auf, was er aus dieser Zeit finden könne. Hinter diesem musealen Interesse für die Rundfunkgeschichte des Genres verbirgt sich allerdings keine Retro-Haltung. Aus den alten Hörspielen lässt sich vieles mitnehmen, besonders die Haltung, sich alles trauen zu dürfen.
Die alten Hörspiele in den 70ern, 60ern, 50ern sind von einer solchen Fülle an Stoffen, an Ansätzen, an Sprachformen, die heute natürlich etwas in ihren Feinheiten aus der Zeit gefallen wirken. Aber man kann aus den Archiven wirklich nur lernen. Ich höre tatsächlich mehr Archivstoffe als gegenwärtige Hörspiele.
Aus altem Stoff etwas Neues zaubern, das dachte sich auch der Hörspielmacher Felix Kubin, der für Michael Becker das Stück »Die Maschine steht still« konzipierte. Es basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Edward Morgan Forster, die über 100 Jahre alt ist. In ferner Zukunft regiert eine allwissende Maschine die Menschheit, ein Setting, das auch in der Gestaltung des Hörspiels deutlich wird.
Felix Kubin hat sehr lange daran gearbeitet, so ein ganzes Vokabular an Sprache und Sounds heranzuzitieren, um diese Welt zu bedeuten. Es sind einmal, hat er die Figurensprache verändert, also die Figuren haben so eine eigene Maschinensprache, mit der sie sich begrüßen oder Dinge kommentieren.
Die Maschine überträgt kein Mienenspiel und dem biometrischen Scan fehlt das Fluidum. Aber wer braucht schon das Original, wenn er ein doppelt so scharfes Abbild haben kann?
Die Maschine steht still, reflektiert die Ambivalenzen des technologischen Fortschritts. Intelligente Maschinen sind kein fernes Zukunftsszenario mehr, sondern bereits Realität. Das Stück ist ein Appell, neue Richtlinien im Umgang mit gesellschaftsumformenden Technologien für eine bessere Zukunft zu entwickeln. Ansonsten droht die Gefahr, von künstlichen Intelligenzen überrannt zu werden. Die Zukunft des Hörspiels steht für Michael Becker allerdings unter ganz anderen Vorzeichen.
Jenseits von Submarken und so Nischensendeplätzen als Absender, auf allen Plattformen, in Zusammenschluss mit anderen Institutionen, jünger, offener, sichtbarer, subversiver und genau deshalb viel lauter.
Raphael Smarzoch stellte Ihnen den NDR-Hörspieldramaturgen Michael Becker vor. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Mehr zu unserem Programm finden Sie auf unserem Portal Hörspiel und Feature unter deutschlandfunk.de. Das nächste Hörspielmagazin gibt es am Dienstag, dem 30. Juli um 20.10 Uhr. Und für heute verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Michael Langer.